Kolosser 1, die Verse 22 bis 24. Da heißt es: Euch hat Jesus Christus versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes. Und dann kommt da eine Steigerung, ungeheuerlich eigentlich. Damit er euch heilig und untadellos und makellos vor sein Angesicht stelle. Ich bin bei dem Wort ziemlich erschrocken und habe mir überlegt, was Jesus da noch alles an uns tun muss. Oder umgekehrt, mit welchen Augen schaut Gott uns an, wenn er auf seinen Sohn zuerst sieht und dann seine Nachfolger sieht? Es geht aber weiter. Und jetzt sind wir auch mit in die Pflicht genommen. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums. Und ich bin froh, dass wir in dieser Karwoche wieder an das Herzstück des Evangeliums erinnert werden. Ja, was ist das eigentlich, das Evangelium? Haben Sie schon mal probiert, das für sich selber mal in ganz wenigen Sätzen zusammenzufassen? Ich denke, das sollte sich jeder Christ immer wieder Gedanken machen, was es ist, woran wir glauben, worin wir festgegründet bleiben sollen. Was ist sozusagen der Kern unseres Glaubens? Der Apostel Paulus wagt an anderer Stelle eine Antwort. Eine Antwort an eine Gemeinde, die mich in der Beschreibung oft an Gommaringen erinnert hat oder an Hofacker oder an viele andere lebendige, aktive Gemeinden, wo so vieles nebeneinander und miteinander passiert, viel Schönes, aber wo man über der Größe oft auch den Überblick verliert. Und manches auch geschieht, wo wir gar nicht mehr so viel Einfluss drauf haben. Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich wie mich. Wenn wir es sehen und hören, wir manchmal auch erschrecken. Wie fasst Paulus jetzt aber das Evangelium zusammen, an dem wir uns halten sollen, wo wir fest gegründet sein sollen, nicht weichen sollen? Ich habe es in der Überschrift dieses Nachmittags versucht, noch mehr zu bündeln. Der gekreuzigte Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Ich möchte es Ihnen aber einfach mal als ganzer Satz noch lesen. 1. Korinther 1, die Verse 22 bis 24. In den letzten Tagen wurde die neue gute Nachricht vorgestellt. Ich möchte es auch in einer modernen Übersetzung lesen, aber in der Hoffnung für alle, die mir fast noch ein bisschen lieber ist. Vers 22 bis 24. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen die Antwort auf ihre Fragen in der Philosophie. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus, der Sohn Gottes, für uns sterben musste. Was ist das für eine Botschaft? Keine Wunder, die vorne stehen. Keine tiefe menschliche Lehre, sondern wir sagen den Menschen, dass Christus, der Sohn Gottes, für uns sterben musste, auch wenn Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen schlichtweg Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Über das möchte ich heute sprechen, was das eigentlich ist, wie sich das auswirkt, wie sich das zeigt und auch wie das heute ganz neu wieder umstritten ist. Das Herzstück der Bibel und damit unseres christlichen Glaubens, das Wort vom Kreuz, hat von Anfang an Anstoß erregt. Das hören wir ja hier ganz deutlich heraus aus den Worten des Apostel Paulus. Es hat Menschen zum Widerspruch herausgereizt. Das ist nichts Neues. Paulus sagt da über seine Zeit, der gekreuzigte Christus sei, jetzt sage ich es mal in der Luther-Übersetzung, die Sie vielleicht vor sich haben, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Am Kreuz scheiden sich eben die Geister bis heute. Aber was mir in letzter Zeit wirklich tiefe Sorgen bereitet, ist, dass dieser Riss nicht zwischen Christen und Außenstehenden ist, sondern mittlerweile bis mitten hinein in die Gemeinden reicht. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele dafür zeigen und auch Sie hoffentlich da ein bisschen immunisieren, an welcher Stelle wir vorsichtig sein müssen, wo unsere Abwehrkräfte laut werden müssen und wo wir selber auch wieder ganz neu die Einheit finden müssen durch unsere verschiedenen Stile und Frömmigkeiten hindurch. Also Abwehr, aber auch das Suchen und das Ringen um die Einheit. Es war am Karfreitag im letzten Jahr, vielleicht haben Sie es auch gelesen, am 30. März 96, da stand in der Bietigheimer Zeitung, das war ein Pfarrer unserer Landeskirche, der das als Karfreitagsandacht in die Zeitung setzte, er schreibt, weg mit dem Kreuz, so lese ich's, er hat es nachher umgedeutet in Weg mit dem Kreuz. Aber hören Sie, bilden Sie sich lieber selber eine Meinung. Der bekannteste Erklärungsversuch für den Tod, er meint den Tod Jesu am Kreuz, ist immer noch die Behauptung, die gesamte Menschheit sei so abgrundtief schlecht, dass ihre Schuld nur durch das Opfer eines Unschuldigen habe getilgt werden können. Danach wären auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, verantwortlich für das grausame Ende Jesu. Auf Kirchendeutsch, Ihre Sünden hätten Jesus das Leben gekostet. Wir dürfen uns nicht einreden lassen, fährt er dann fort. Wir seien schuld am Tod Jesu und es bliebe uns nichts anderes übrig, als um Gnade zu flehen vor dem Thron Gottes. Nein. Wenn es am Karfreitag etwas wirklich Wichtiges zu bedenken gibt, so einzig dies, wie man das Kreuz in Zukunft unnötig machen kann, und zwar in jeder Form. Hier ist für mich wirklich der Weg mit dem gemeinsamen Bekenntnis überschritten und ich kann es leider nicht als Weg mit dem Kreuz deuten. Das ist nicht unser Glaube, hat daraufhin jemand aus der Kirchenleitung gesagt, aber welche praktischen Konsequenzen ziehen wir? Wir tun uns ja auch wirklich schwer, ich merke das ja selber in der eigenen Gemeinde, wenn es mal hart auf hart geht, auch eine Grenze zu ziehen. Wir sind heute alle so tolerant, dass dann plötzlich alles zusammengeht, aber wir merken nicht, wie das für Außenstehende dann auch immer schwieriger wird, zu erfassen, um was es eigentlich geht im Glauben. Dagegen steht das Bibelwort, das für Luther so ganz entscheidend war, aus Römer 1, 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Das Wort geht ja auch auf Paulus zurück und uns ist jetzt deutlich aus dem Korintherbrief, was er mit der Kraft dieses Evangeliums meint, eben den gekreuzigten Jesus zu verkündigen, der für uns gestorben ist, wo gerade die Weisheit und Kraft Gottes drin liegt. Denn das Wort vom Kreuz, in dem Fall also das Evangelium, muss man fast sagen, ist eine Torheit denen, die verloren werden, uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Was ist aber eigentlich der Grundgedanke, der hinter diesem Angriff auf das Bibelwort steckt? Ist Ihnen deutlich an den Sätzen? Sind eigentlich Gedanken, die immer wieder aufgetaucht sind in der Kirchengeschichte, jetzt nur unter einem neuen Gewand wieder. Der Mensch ist nicht so schlecht, wie er in der Bibel wegkommt. Aber dieses Urteil wird eben nicht aus der Bibel gewonnen. Das deutet gleichzeitig darauf hin, dass man mit dem Bibelwort relativ selbstständig umgehen kann. So jedenfalls nach der Ansicht dieser Theologen. Und das zweite, Christus hätte es ja gar nicht nötig gehabt, für uns zu sterben. Dagegen wird eine ganz andere Seite betont, Christus ist gestorben, weil er uns so geliebt hat. Ist ja nicht falsch, aber es ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Die ganze Hingabe Christi wird betont. Ich möchte es aber gleich weiter zeigen, wie gefährlich dieser Weg ist und wie anders Paulus hier die Gemeinde zusammenführt. Hier ist ein ganz hartes Urteil, ein richtiger Frontalangriff gegen das biblische Wort. Aber es gibt ja auch schwächere Töne, die auf der gleichen Linie liegen. Und so möchte ich weitermachen mit dem Gedanken Verharmlosung und Abschwächung des Kreuzestodes oder des Sühnegedankens. Auch da müssen wir sehr aufmerksam sein. Und jetzt gehe ich gar nicht so weit weg, sondern ich fange dort an, wo es Manfred Siebald uns allen schon mal gezeigt hat. Die schlimmste Verharmlosung des Kreuzes, das sind eigentlich die vielen unbedachten Kreuzchen, die wir tragen. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied kennen. Jesus ganz ästhetisch geglättet. Auch das ist eine Tendenz, die immer wieder durchkommt. Man passt sich Jesus seinen Vorstellungen an und sieht nicht mehr, welcher Anstoß und damit auch, welche Ungeheuerlichkeit in der Tat Gottes da drin liegt. Das Schandmal der Geschichte in Gold gefasst. Dabei heißt ja Kreuzigung eigentlich das Menschsein absprechen einem anderen. Das haben Menschen bei Jesus getan. Ausgestoßen sein aus der menschlichen Gemeinschaft bedeutete Kreuzigen. Verflucht sein von Gott und von den Menschen, das wollten die deutlich machen, als sie Jesus ans Kreuz geheftet haben. Der ist verflucht von allen. Gescheitert. Wer am Holz hängt, der ist verflucht. Der ist kein Mensch mehr. Wir glätten dieses Ereignis aber immer wieder. Ich habe das oft auch gedacht, wenn ich in verschiedene Kirchen hineinkomme und die Kruzifixe hängen sehe. Ich verstehe natürlich, dass die hier gleich die ganze Geschichte ausdrücken wollten, auch die Hoffnung des Auferstandenen. Aber in der ganzen Ästhetik und in der Gelassenheit kommt oft dieses wirklich Anstößige zu kurz, was uns auch wieder hilft, zu erkennen, wer wir selber sind. Ich habe in den letzten Tagen mich ganz intensiv mit dem Lied von Paul Gerhardt beschäftigt, O Haupt voll Blut und Wunden. Ich möchte Ihnen das in dieser Karwoche auch mal empfehlen, sich mal so ein Lied rauszunehmen. Poesie spricht manchmal noch anders zu uns, aber er hat es geschafft, nicht nur poetisch zu reden, sondern wirklich dieses Miteinander zu zeigen. Was Christus dort getan hat, das hat mit mir ganz persönlich zu tun. Jetzt habe ich es nicht gerade so bereit liegen gehabt. Ich möchte Sie einfach auf den dritten Vers zum Beispiel mal, auf den vierten Vers hinweisen. Nun, was du, Herr, erduldest, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Ist auch eine eigenartige Art, sich dem Kreuz zu nähern. Das kommt daher, dass jemand ein Kruzifix in die Hand nimmt. Er hat eine mittelalterliche Dichtung aufgenommen, Stück für Stück von den Füßen angefangen, sich diesen Jesus anschaut. Sich anfängt, da drin selber zu sehen, aber eben nicht, ich bin gleich Christus, sondern Christus hat das für mich getan. Manchmal fehlt uns diese Stille, dieses tiefere Nachdenken. Wir haben alles so schnell hier oben drin, aber es kommt nicht mehr in unser Herz hinein, in unsere Tiefe. Deshalb sage ich, es wäre schön, wenn Sie sich nicht nur Vorträge anhören, sondern zwischendurch in dieser Karwoche wieder mal in solche Texte, in solche Bilder hinein vertiefen und überlegen, was hat das mit mir zu tun. Die Verharmlosung des Kreuzes. Im Moment geht es ja auch in der Frage des Abendmahls hier in diese Richtung weiter. Sie haben vielleicht etwas gehört von dem Vortrag von Frau Moltmann-Wendel. Sie hat eine Geschichte aus der Bibel herausgepickt, Markus 5, Vers 21 folgende. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich mit der blutflüssigen Frau, die Jesus berührt und dabei heil wird. Sie hat diese Geschichte ganz auf das Abendmahl hingedeutet und hat gesagt, so wie diese Frau ihr Blut verliert, da ist es Todesblut, jemand gibt sein Leben hin, so ähnlich hat Christus gehandelt. Aber sie hat hier zwei Dinge ganz eng zusammengefasst, die nachher äußerst gefährlich werden. Das Opfer von Christus ist plötzlich nicht mehr etwas Einmaliges, sondern es ist verbunden mit dem, was sie in dem Opfer aller Frauen sieht. Und so gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, das Kreuz zu verharmlosen. Am Schluss kommt sie zu dem Schluss, dies war aber kein Opfer, das er brachte, sondern in Anspruch genommene Hingabe. Sie hören es nochmal, das ist die neue Seite. Man betont nur noch die Hingabe, die Liebe. Vielleicht kam die auch manchmal bei uns etwas zu kurz, aber man lässt das andere fallen, die eigene Schuld, für die Christus eingetreten ist. In ihrer ganzen Argumentation zeigt sie auch immer, dass Christus nur für eine bestimmte Gruppe eigentlich dieses Opfer gebracht hat. Nicht für alle. Alle hatten es gar nicht nötig in ihren Augen. Die gleiche Linie eigentlich wie bei Hanik, nur etwas abgemilderter, sauberer versteckt in biblischer Auslegung. Wohin führen diese Strömungen letztendlich? Ich war ziemlich geschockt, als ich vor 5 Wochen in einem Gottesdienst unserer Landeskirche war, eigentlich ein schöner Gottesdienst, Gruppenau unserer Kreise haben mitgewirkt, und da ließ der Pfarrer, der dort eingeladen hat, ein Glaubensbekenntnis verlesen, wo mir alle Haare zu Berge gestanden sind. Aber da kommt es auf den Punkt, und deshalb möchte ich es Ihnen zeigen, wo hier wirklich die Abstriche gemacht werden. Das Ganze nennt sich Glaubensbekenntnis für Kinder und Erziehende. Damit kann man ja entschuldigen, dass man es anders formuliert, wie wir es sonst gewohnt sind. Es fängt eigentlich auch noch so an, wie es jeder von uns mitsprechen könnte. Der erste Artikel von Gott dem Vater. Man wundert sich zwar über manche Wendung, aber man könnte es noch bequem mitsprechen. Wir vertrauen Gott, er ist unser lieber Vater, sorgt für uns wie eine Mutter, er ist uns nah am Tag und in der Nacht, er begleitet uns auf allen Wegen und so weiter. Das ist wirklich kindgemäß angepasst. Man merkt dann, dass ganz großen Wert auf die Schöpfung gelegt wird. Er hat uns die Erde gegeben, sie wie einen Garten zu pflegen. Er gibt uns zu essen und zu trinken. Gott liebt die Menschen. Die Bibel erzählt davon. Und jetzt kommt es zu Jesus Christus. Und wieder merken wir, das ist der Knackpunkt des Evangeliums, der Knackpunkt des Glaubens. Was steht hier über Jesus? Jesus aus Nazareth, vom Volk der Juden, hat die frohe Botschaft von der Liebe Gottes, das Evangelium, erzählt. Nichts falsch, gell? Aber es fehlen einige Dinge. Ja. Was fehlt denn? Haben Sie es gemerkt? Genau, die Gottessohnschaft, die eigentlich mit dem Menschensohn zusammengehört, gell? Dann geht's weiter. Wie Gott hat Jesus die Menschen geliebt, besonders liebt er Kinder, Schwache und Kranke. Er gab sich für die Menschen hin. Hingabe ist da. Jetzt kommt aber die ganz entscheidende Einschränkung. Manche hatten ihn nicht gern. Durch sie musste er sterben. Es gibt eine ganz klare Aufteilung in dieser Welt zwischen Gut und Böse. Einige haben seinen Tod verursacht, die anderen sind fein raus. Aber Jesus ist nicht unterlegen, Gott hat sich zu ihm gestellt. Wir glauben an ihn als den von Gott gesandten Christus. Wir glauben, dass die Liebe von Jesus weiterwirkt. Durch ihn werden Menschen befreit und geheilt. Sehen Sie, auch an den Punkten wird kein Abstrich gemacht. Jesus kann befreien, heilen. Aber die Wahrheit ist so fein hier durchsetzt, gell? Und dann ganz allgemein, mit Jesus ist ein neuer guter Geist in die Welt gekommen. Ich will es Ihnen nicht so lange dran lassen, nicht, dass Sie sich das einprägen und nicht das, was Sie gelernt haben. Aber ich wollte Ihnen einfach zeigen, wo die Abstriche sind. Am Sündenbegriff, an der Gottessohnschaft und an der wahren Bedeutung des Sterbens und Auferstehens Christi. Da wird nicht festgehalten. Unser Jesus wird hier zurechtgebogen, nicht nach dem Bild der Bibel, sondern nach den Vorstellungen, die wir von ihm haben. Das Wort vom Kreuz, immer noch umstritten und dennoch so wichtig. Inzwischen zieht sich diese Debatte tatsächlich bis hinein in die Landessynode. Wir haben auch bei dem letzten Treffen wieder da an der Stelle, ist sofort losgebrannt. Da hat jemand gesagt, wie könnt ihr nur immer die Sühne, den Tod betonen, das stellvertretende Opfer, betont doch endlich mal die Hingabe, die Liebe, die Freude da drin. Jetzt müssen wir natürlich selber aufpassen, gell? Wir können tatsächlich jetzt nur noch die Sühne betonen. Wir dürfen uns da auch nicht zerreißen lassen. Wir müssen das zusammenhalten, dass es eine liebende Hingabe ist, aber dass eben Sühne für uns notwendig ist. Dass wir uns freuen übers Abendmahl. Und das nicht nur ein Todesritual ist, aber dass gleichzeitig hier auch der Kern der Vergebung erinnert, vergegenwärtigt wird. Ich wollte Ihnen hier einfach zeigen, wie manche Dinge tatsächlich in unserer Kirche schon aktuell sind, die wir noch weit draußen meinen. Und wie wachsam wir da auch selber sein müssen und bleiben müssen. Und ich möchte es nicht nur sagen, um nachher mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn gerade wenn es ums Kreuz geht, geht so sehr um mich, dass ich selber mich immer wieder erkennen muss. Wo stehe ich? Wo habe ich das nötig? Ich habe ja auch heute nicht nur versprochen, über andere zu reden, sondern einen positiven Zugang zur Bibel hier zu ermöglichen. Ich möchte zurück zum Hauptgedanken des ersten Korintherbriefs. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon mal befasst haben, um was es da eigentlich geht. Eine Gemeinde, in die sich Paulus richtig persönlich investiert hat, über lange Zeit. Da ist etwas aufgebrochen, da ist etwas gewachsen, freudige Ergebnisse. Und zwar schön, als er gegangen ist und die Gemeinde sehen konnte, die da war. Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Menschen, die sich fürs Evangelium interessiert haben, Menschen, die gespürt haben, sie sind frei geworden, betont Paulus. Wie viele in der Gemeinde früher das waren und heute so sind. Lesen Sie mal nach in 1. Korinther 6, was in der Gemeinde vorher alles los war. Was für Betrüger bis hin zu Knabengendern in der Gemeinde waren. Aber sie sind eben nicht mehr so. Christus hat sie befreit. Und daran geht's jetzt. Sind wir Menschen, die befreit werden müssen, die das nötig haben? Oder Menschen, die einfach Christus so zu ihrem Leben dazu addieren können. Jetzt gehört er halt auch noch dazu. Aber eine echte Umkehr braucht's nicht. Das ist der Kerngedanke. Ja, aber wie es auch bei schönen Gemeinden so der Fall ist, Paulus sagt, ihr habt eigentlich alles. Alle Gaben sind bei euch vertreten in der Gemeinde. Ja, vielleicht können wir den Text auch gerade nochmal auflegen. Schlagen Sie ruhig nochmal auf. 1. Korinther 1. Vers 7 möchte ich zunächst lesen. Da heißt es, wieder in dieser neuen Übersetzung, es fehlt euch keine der Gaben, die Gottes Geist den Glaubenden schenkt. Das könnten wir alle sagen, wunderbar. Alles da. Aber Paulus kann leider dabei nicht stehen bleiben. Alles wäre eigentlich da, aber es läuft nicht mehr zusammen. Und da, glaube ich, müssen wir uns selber immer wieder auch dran reißen. Wie sehr können wir mit anderen Christen? Wie schaffen wir die eine Einheit, die uns geboten ist? Wie sehr ringen wir um die eine Wahrheit? Jetzt geht's weiter. In der gleichen Gemeinde, in der eigentlich alles da ist, muss er sagen, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltungen, sondern steht fest zusammen. Seid einig in allem, was ihr denkt und glaubt. Dann zählt er sogar auf, wo konkret der Streit ist, nennt sogar Personen. Wir sind da, wie gesagt, manchmal etwas schüchterner. Paulus war da nicht so zurückhaltend. Und dann kommt er auf etwas, wo ich denke, dass im Moment auch ein Thema in unseren Gemeinden ist. In meiner zumindest, ich weiß nicht, wie es hier ist. Aber etwas, was uns immer wieder an die Grenzen führt. Gruppierungen. Paulus zählt vier verschiedene auf. Und vielleicht entdecken wir das eine oder andere auch bei uns selber. Er fängt bei einer Gruppierung an, die sich auf ihn beruft. Paulisch. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das eigentlich heißen könnte. Paulus wird ja immer wieder vorgeworfen, er sei zu lasch gewesen, hätte den Menschen zu viel Freiheit gelassen, so nach dem Motto, alles ist erlaubt. Dagegen muss er sich ja dann auch wehren im gleichen Brief. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist gut für uns. Dann heißt von ihm, er sei ein schwacher Redner und dadurch vielleicht auch ein schwaches Evangelium, das er auf den Weg bringt. Ich denke, gerade die Leute, die die Freiheit so stark betont haben, die auch in ihrem Leben plötzlich einiges wieder zulassen konnten, was vorher war, die haben sich vielleicht auf Paulus berufen. Zügellosigkeit. Ich beweise gerade dadurch, dass ich das mir erlauben kann, wie stark Christus ist und wie stark seine Vergebung ist. Wir können hier vieles rausgreifen aus dem Korintherbrief. Das ist die eine Gruppe, die die Freiheit betont. Eine zweite Gruppe, die nennt sich Apollisch oder Paulus nennt sie so. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass das ein sehr guter Redner, ein sehr guter Prediger war. Ein Jude aus Alexandrien, ein beredter Mann, gelehrt in der Schrift, brennend im Geist, heißt es in Apostelgeschichte 18. Er lehrte richtig von Jesus, hat allerdings am Anfang noch nichts von der Taufe des Johannes gewusst. Nur von der Taufe des Johannes gewusst. Aquila und Priscilla führen ihn dann weiter, führen ihn ins ganze Evangelium ein und er erweist sich plötzlich als derjenige, der ganz toll argumentieren kann, vor allem mit den Juden. Es heißt, er widerlegte die Juden kräftig und er wies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist. Also ein brillanter Verkündiger. Er kommt zum Glauben, reist als Prediger umher, gewinnt gerade auch die Griechen, die sonst nur so schwer zu gewinnen waren, weil sie immer auf Weisheit geachtet haben, auf den tiefen Sinn. Und er gewinnt auch Juden. Er gewinnt die, die denken können, die Intellektuellen, aufgrund seiner tollen Argumentation. Und kennen wir das nicht? In der Gemeinde gibt es einen stärkeren Prediger und einen schwächeren. Die einen huldigen nur dem, die anderen vielleicht dem. Jeder aus seinen Gründen. Das ist also die zweite Gruppe, die Paulus hier charakterisiert. Und dann die dritte. Damals war ja ein Auf und Ab von Predigern. Das war nicht so, dass man nur einen in der Gemeinde hat, sondern da kamen immer wieder neue. War auch wichtig, neue Impulse für die Gemeinde, neue Ideen, neues belebendes Evangelium. Petrinisch nennt Paulus die dritte Gruppe. Leute, die sich jetzt auf Petrus berufen. Ich habe mir auch überlegt, was könnte da dahinter stecken? Wir wissen, dass Petrus ja an einer Stelle so ein bisschen einen Hinkefuß hatte. Manchmal war er ganz offen und frei, aber sobald er es mit Juden in der Gemeinde zu tun hatte, hat er plötzlich wieder die alte Gesetzlichkeit betont. Vielleicht war er derjenige, der gesagt hat, ja, es ist wichtig, bei Christus zu sein, aber denkt auch dran, woher ihr kommt, was für Sitten, was für Speisegebote, was für Sabbatgesetze. Das kennen wir auch in der Gemeinde. Leute, die genau wissen, wie man am Sonntag angezogen zu sein hat und was man darf und was man nicht darf. So ein bisschen Gesetzlichkeit. Für manche Leute auch ganz arg wichtig. Ich habe es vor allem bei Leuten, die aus einem ganz schlimmen Umfeld kommen, erlebt, dass die einen ganz gewissen Rahmen auch brauchen. Also an und für sich sind die Gruppen alle wichtig. Der eine lässt sich eben besser über den Geist ansprechen. Der andere ist jemand, der die Freiheit braucht. Und der dritte ist jemand, der auch mehr Gesetzlichkeit braucht. Aber wenn das nicht mehr zusammengeht, wenn das eine Gemeinde zu zerreißen droht, wenn jeder meint, er hat das Evangelium gepachtet. Jetzt kommt die dritte Gruppe, christisch. Ich denke, das waren so die besonders Frommen. Die haben gesagt, nicht Menschen, sondern nur noch Christus, nur das, was er schenkt. Vielleicht so ein bisschen ein Halleluja-Christentum. Leute, die auf die Gaben, auf die Wunder besonders Wert gelegt haben. Betonung der Gaben, der Geistleitung. Jetzt haben wir hier ein wildes Feld. Und das, was ich am Anfang gesagt hatte, hatten wir in Korinth auch noch. Leute, die schon sehr weit draußen waren. Die in ungeklärten Verhältnissen gelebt haben. Die zusammengewohnt haben, ohne verheiratet zu sein. Andere, die in Erbstreitigkeiten drin waren, das war ihnen wichtiger wie das Evangelium, das sie in eine ganz andere Art und Weise lehrt. Wir haben also in der Gruppe sehr fromme Gruppen, die aber alle so ein bisschen anders ziehen. Und wir haben sogar in der Gemeinde, weil die Gemeinde gar nicht mehr in dem Sinne so funktionieren konnte durch die verschiedenen Gruppen, auch Leute, die gar nicht mehr wussten, was ist eigentlich das Zentrale des Glaubens. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Paulus sagt, nur an der Stelle finden wir zusammen. Unter dem Kreuz. Jetzt könnten wir schnell sagen, ja, das ist doch allen klar. Christus, der gekreuzigte Christus, das ist doch allen klar. Warum kommt er mit so einer billigen Antwort? Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir ganz genau überlegen müssen, was heißt das, unter dem Kreuz sein? Sich ganz an Christus zu orientieren, zu sehen, welchen Weg er gegangen ist. Zu sehen, was er für mich getan hat. Paulus sagt zunächst, ihr habt alle Gaben. Was spricht er damit an? Auch einen gewissen Stolz, wir haben es ja. Alles ist längst da, wir haben es gepachtet. Und sie haben darüber aus den Augen verloren, dass es nicht mehr so zusammengeht. Und jetzt führt er sie unters Kreuz. Da sind wir alle gleich. Was heißt nämlich unters Kreuz? Es heißt wieder an den Punkt zurückfinden. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder zurückfinden, solange wir hier auf der Erde sind, wo unser Glaube begonnen hat. An den Punkt zurückfinden, wo ich weiß und erkenne, ich habe eigentlich nur Christus nötig. Ich bin eben nicht makellos und untadelig, wie es vorher in dem Kolosserbrief Wort hieß, sondern das bin ich nur dort, wo ich unterm Kreuz stehe und weiß, wie nötig ich es habe. Ich kann die Menschheit in zwei Gruppen unterteilen, in die, wo schon ein bisschen weiter sind und die, die weniger sind, in Gute und Böse, sondern ich kann die Menschheit und auch mich selber nur als solche sehen, die Christus jeden Morgen und dann schon zum Frühstück wieder und zum Mittagessen nötig haben. Die an jeder Stunde ihres Lebens diesen gekreuzigten Christus nötig haben. Menschen, die das wissen, nur unterm Kreuz finden wir zusammen. Nur dort, wo ich mich ganz klein drunter stellen kann. So wie Christus sich ganz klein in unserer Welt gemacht hat. Und dann gibt uns der Gekreuzigte diese eigenartige Kraft. Wenn er, so heißt es im Philipperhymnus, seinen himmlischen Reichtum nicht für wert gehalten hat, in der Liebe zu uns, sondern so tief herunterkam, warum schaffe ich es dann nicht, mich auch immer wieder vor ihm zu bücken und damit auch vor meinen Geschwistern in die Rolle hineinzukommen? Dass ich sehe, welchen Reichtum ich habe, wenn die Schwester das kann und der Bruder dort begabter ist und der mich da ergänzt und der mich da auch mal ermahnt und mir wieder zurechthilft. Wenn ich die paulinischen und die petrinischen und die christischen genauso nötig habe, wie die Gruppe, zu der ich mich selber vielleicht zähle. Unterm Kreuz finden wir zusammen. Ich möchte zum Schluss, weil ich einfach denke, dass das biblische Wort für sich selber spricht, diesen Abschnitt mit Ihnen nochmal ganz direkt aus der Bibel lesen, im Zusammenhang. Was soll das? Na, ich glaube, ich nehme doch lieber die Bibel, sonst muss ich mich so verrenken. Was soll das? Wollt ihr etwa Christus zerreißen? Bin denn ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden oder wurdet ihr auf meinen Namen getauft? Vers 13 war das. Ich danke Gott dafür, dass ich außer Crispus und Gaius niemanden von euch getauft habe. Sonst würdet ihr vielleicht noch behaupten, ich hätte euch getauft, damit ihr mir nachfolgt. Da fällt mir ein, dass ich auch die Familie des Stephanus getauft habe. Von anderen aber weiß ich nichts. Also war da anscheinend auch noch was mit der Tauffrage im Schwange. Das ist ja auch so ein Punkt, der Gemeinden immer wieder zerreißt und zerrüttelt. Christus hat mich nicht beauftragt, die Menschen zu taufen, sondern seine Heilsbotschaft zu verkündigen. Dabei geht es mir nun wirklich nicht darum, meine Zuhörer durch geschliffene Reden zu beeindrucken. Denn auf diese Weise würde ich die Menschen nur daran hindern zu erkennen, warum Christus verachtet am Kreuz für uns starb.
Paulus meint, weil er selber immer wieder nötig hat, zu sehen, dass seine ganze Kraft, dass sein ganzes Vermögen aus Christus kommt. Ist ja auch so furchtbar, gell? Ich merke das selber. Es gibt so Momente, wo man merkt, jetzt hängen die Leute in der Predigt an den Lippen. Und dann ist es auch als Prediger ganz arg wichtig, in dem Moment zu wissen, nein, sie hängen hoffentlich an Christus, weil ich jetzt gerade diesen Geist notwendig habe, der mich drunter stellt und der diese Menschen wirklich anspricht. Nicht irgendeine Begeisterung. Und vielleicht kennen Sie solche Momente auch, wo man meint, jetzt habe ich es eigentlich im Glauben gerade ganz gut erfasst. Und man dann merkt, nein, Christus muss es tun. Christus hat mich verachtet für uns am Kreuz starb. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Die nämlich stolz auf sich selber sind, die denken, wir können es ja nicht tun. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes, wo es eben Christus tut und nicht wir. Es ist so, wie Gott gesagt hat, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen, ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie denn noch zu sagen, all diese gescheiten Leute, die Gelehrten und Philosophen dieser Welt? Die, die jetzt wieder beweisen wollen, dass das mit der Auferstehung doch nicht sein kann, weil ja sonst nie jemand auferstanden ist und weil man dafür ja keinen schlagkräftigen Beweis hat. Oder die meinen, man könnte Glauben durch intensives Nachdenken erreichen. Was haben sie aber dann noch zu sagen, all diese gescheiten Leute, die Gelehrten und Philosophen dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheiten nicht als Unsinn entlarvt? Obwohl Gottes Weisheit sich in seinen Werken zeigt, haben die Menschen mit all ihrem Scharfsinn Gott nicht erkannt. Deshalb beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Müssen uns auch immer wieder klar sein, wenn wir für andere Menschen treten, dann muss ihnen diese Botschaft zunächst unsinnig erscheinen, dass ausgerechnet der am Kreuz sie retten kann. Aber wir sind ja nicht auf den Wortgehalt allein angewiesen, sondern der Heilige Geist erschließt uns das ja, was das wirklich heißt. Er zeigt uns, wie nötig wir diesen Herrn haben, der uns trägt und unsere Schuld ertragen hat und der uns retten kann. Jetzt habe ich es leider wieder verloren. Helfen Sie mir gerade, in welchem Vers ich war. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen die Antwort auf ihre Fragen in der Philosophie. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus, der Sohn Gottes, für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen schlichtweg Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Seht doch einmal auf euch selbst, liebe Brüder. Sind unter euch, die Jesus nachfolgen, wirklich viele, die man als gebildet, einflussreich oder angesehen bezeichnen könnte? Nein, denn Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, die aus menschlicher Sicht Einfältigen, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Aber alles, worauf Menschen so großen Wert legen, das hat Gott für null und nichtig erklärt. Vor Gott stehen wir alle mit leeren Händen. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Der gekreuzigte Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich wünsche Ihnen, dass er Ihnen das in dieser Woche durch die Vorträge, die hier geschehen, durch die Lieder, die Sie in den Gottesdiensten singen, durch Ihr eigenes Nachdenken, durch Begegnungen mit anderen Christen, durchs Bibellesen, zeigt in der ganzen Klarheit und Stärke, dass er ihnen auch zeigt, wo sie sich auf ihn stützen auf ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dass da Kraft und Weisheit ist, die er alles andere in den Schatten stellt. Amen. Herr, wir haben es nötig, immer wieder von dir Klarheit auch in unseren Gemeinden zu bekommen. Denn nur dort, wo wir uns zusammen unter dich stellen, da gibt's Aufbrüche, da gibt's Erweckung, da geht's vorwärts mit dir. Das gilt für jeden Einzelnen von uns ganz persönlich und das gilt für uns als Gemeinde. Und wir bitten dich, dass wir an diesem Platz unterm Kreuz gerade in dieser Woche wieder ganz neu zurückfinden. Segne du uns und begleite du uns und bleib du bei uns. Amen.